Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, O Herr.
Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen, oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen: Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Ein Mensch des Spätmittelalters hätte diesen Text oder würde diesen Text mit Zittern hören. Die Vorstellung des jüngsten Gerichtes. Mit Zittern und Beben, ob es einem gelingt, sozusagen auf die richtige, auf die rechte Seite zu kommen. Bei uns, die haben die meisten dieses Problem nicht. Wir sind eher der Meinung, das geht schon gut aus für alle und jeden. Das kann schon sein, man weiß es nicht so genau. Aber es wird nicht ohne Läuterung ausgehen, weil man sich oder ich mir schwer vorstellen kann, wie zum Beispiel ein Hitler und seine Schergen neben den Getöteten von Auschwitz am Festmahl des Herrn sitzen. Da muss eine Verwandlung geschehen. Und eigentlich glaube ich, dass diese Verwandlung auch das ist, worum es in diesem Gericht geht. Es werden da alle Völker vor dem Menschensohn zusammengerufen, aber niemand protestiert und sagt, ja, Moment mal, du hast mich überhaupt nicht zu richten, du bist ja überhaupt nicht für mich zuständig. Oder niemand sagt, ja, also hier den Armen zu helfen, das ist doch völlig irrelevant. Ich war jeden Sonntag in der Messe und habe regelmäßig gebeichtet und viermal am Tag meditiert und jetzt kommst du da mit den Armen daher. Sagt auch niemand. Also irgendwie scheinen wir bei mir geht es zumindest so, wenn man das hört, dass sozusagen das Leben am Ende an der Liebe zu den Armen gemessen wird. Dass man irgendwie schlecht dagegen protestieren kann. Das hat was absolut Einfaches und Einleuchtendes. Ja, wie können wir in Saus und Braus leben und vor unserer Tür verhungern die Menschen? Wie können wir die Ressourcen dieser Erde ausbeuten und die in eine Müllhalde verwandeln und andere leben in Höhlen und Dreck? Es scheint also gar nicht so selbstverständlich zu sein, sich den Armen zuzuwenden. In der jüdischen Welt war Armut immer, hat immer auch ein Rüchlein von Sünde gehabt. Denn die, die den Bund gehalten haben, die waren gesegnet. Aber verflucht waren die, die den Bund nicht gehalten hatten. Die hatten kein Geld, die hatten keinen Besitz, die waren krank, die hatten keine Kinder, die hatten die schlechten Ernten, die waren die Obdachlosen und so weiter. Und irgendwo, vielleicht aus ganz anderen Gründen, ist es auch bei uns schwierig, offensichtlich. Als Krankenhausseelsorger habe ich oft von Patienten gehört, die sagten, ich wundere mich über die, die kommen und mich besuchen und über die, vor allem über die, die nicht kommen und mich besuchen. Viele derer, die man für Freunde hält oder gehalten hat, kamen nicht. Das ist anscheinend nicht so einfach. Oder dem Fremden zu begegnen, dessen, mit dem man sich schon schlecht verständigen kann und der ganz andere Gebräuche hat, den man nicht einschätzen kann. Das ist verunsichernd, vielleicht auch ein bisschen beängstigend. Die Gefangenen besuchen, die alle Dreck am Stecken haben oder die meisten. Klammer auf, es gibt natürlich eine ganze Menge, die nicht gefangen sind und trotzdem Dreck am Stecken haben. Aber da wird es irgendwie greifbar. Oder den Bettlern zu begegnen. Da bricht immer bei mir, ja, was mache ich jetzt? wenn man dann allen 100 Metern einem begegnet, ja, wie geht's jetzt weiter? Also es ist gar nicht so leicht, die zu lieben. Wir sind froh, dass wir Sozialhilfe und Diakonie und Caritas haben, die sich mit den Problemen und den Leuten beschäftigen. Aber es wird in diesem Gericht auch nicht so sehr nach Diakonie und Caritas gefragt, sondern ich werde gefragt, wie ich es mit den Armen halte, mit der Liebe zu den Armen. Und da treffe ich auf ein Problem, das öfter im Neuen Testament zur Sprache kommt, zum Beispiel in der Sache mit der Feindesliebe oder in diesem Aufruf in der Bergpredigt, dass wir vollkommen sein sollen, wie Gott, der seine Sonne aufgehen lässt über Bösen und Guten und regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Also der sich sozusagen in derselben Weise Bösen und Guten zuwendet, der da keinen Unterschied macht. Und ich merke, dass ich immer wieder die Unterschiede mache. Arm, reich, Haus, obdachlos, bürgerlich, nicht bürgerlich. Und eine Partei gefällt mir besser, da fühle ich mich oder da möchte ich zugehörig sein, und die andere, da möchte ich weg. Und gewöhnlich möchten wir von denen unten weg. Henry Nouwen kennt ihr wahrscheinlich alle, ja, Niederländer vor. Der ist ja am Ende zu diesem Jean Vanier in die Arche gegangen und hat in dem Zusammenhang darüber gesprochen, dass er in Harvard eine Upward Mobility, also eine Beweglichkeit nach oben erlebt hat. Alles strebt nach oben, will vorwärts kommen, will irgendwie Karriere machen, und dass er in der Arche eine Orientierung nach unten erlebt. Die Orientierung nach oben, das ist das, was uns irgendwie in den Adern liegt. Wir wollen irgendwie das besser und aufsteigen und schöner und sicherer und so weiter haben. Und dabei gucken wir natürlich weg von denen, die da zurückbleiben, die da arm sind. Also wenn wir uns diesen Armen so zuwenden wollen, wie das in diesem Gericht von uns gefordert wird, dann müssten wir sozusagen diese Vorlieben, die wir haben, diese Unterscheidungen, die wir haben, gut, schlecht, arm, reich, krank, gesund, die müssten wir irgendwie überwinden. Die dürften gar keine Rolle mehr spielen. In gewissem Sinn müssten wir selbstlos werden. Also das, was so unseren Geschmack und unsere Vorstellungen betrifft, das müsste sterben. Dann könnten wir in den Menschen, ob reich oder arm, das wäre völlig bedeutungslos, unseren Menschenbruder oder unsere Menschenschwester sehen und deren Nöte und darauf reagieren, so wie wir es halt können. Ja, diese Selbstlosigkeit, die man nur über ein Sterben erreicht. Wenn Gott die Sonne aufgehen lässt über Guten und Bösen und regnen über Gerechte und Ungerechte. Man stelle sich vor, er erlässt sozusagen die Gebote und stiftet den Bund, und jetzt plötzlich spielt Gerecht und Ungerecht gar keine Rolle mehr, für ihn zumindest im Urteil. Dann drückt sich in so einer Stelle auch aus, dass auch Gott selbstlos ist. Dass er sozusagen sich selber gestorben ist, weggegeben hat. Da gibt es keine Vorlieben mehr, gut und bös, gerecht und ungerecht. Sondern zu allen fließt derselbe Strom der Liebe. Bei Ignatius gibt es in der Schlussbetrachtung der Exerzitien eine Stelle, die ich wunderschön finde, die lautet: Gleich wie von der Quelle absteigen die Wasser und von der Sonne absteigen die Strahlen, so steigt von Gott ab alle Barmherzigkeit und alle Güte und alle Pietät und so weiter. Und alles eben. Unterschiedslos. Und weil Gott sozusagen selbstlos ist, also sich in gewisser Hinsicht gestorben ist, sich entäußert hat, darum kann er sich auch mit den Armen und den Ungerechten identifizieren. Und genau das ist von uns oder von den Menschen erwartet, dass unser Ego stirbt, dass unser Herz so geläutert wird, dass wir weder wie die Böcke auf der linken Seite so verstrickt bleiben in unsere Vorhaben und Pläne und Vorstellungen, dass wir die Armen gar nicht sehen, geschweige denn sie mit Gott in Verbindung bringen, oder wie die anderen, die Gerechten, die so selbstlos geworden sind, dass sie auch gar nicht mehr aus religiösen Gründen den Armen helfen, sondern weil sie in ihnen den Menschen sehen, weil dieser Strom der Liebe von Gott durch sie hindurchgeht und zu den anderen und auch zu den Armen geht. Aus dem Grund kann ich mir auch nur vorstellen, dass die Armen, die dann im Gericht auf der falschen Seite stehen, dass dann nur am Ende die stehen, die partout da stehen wollen, die zu diesem, sozusagen zu dieser Mitte der Schöpfung, deren Mitte eben diese kenotische, sich entäußernde Liebe ist, nicht Ja sagen wollen, die das nicht wollen, die auch die Läuterung des Sterbens des Ego nicht wollen. Die höchstens können übrig bleiben. Alle anderen sind treffbar für diesen Strom der Liebe Gottes. Das wird auch wahrscheinlich letztlich, oder denke ich mir, das Gericht sein. Ich habe hier in der Arbeit, die ich hier mache, Folgendes immer wieder erlebt. Dass Menschen eine große Sehnsucht haben nach unbedingter Liebe und zugleich die abwehren, weil sie mit einem tiefen Schmerz verbunden ist. In dieser Liebe erlebt man nämlich alles, was man entbehrt hat. Erlebt man dass man die nicht bekommen hat und auch nicht gelebt hat. Und das tut weh und das fürchten wir, auch wenn wir es noch so sehr ersehnen. Aber wenn wir uns dem stellen und die Läuterung zulassen, die dann geschieht, dann werden wir uns auch unseren Menschenbrüdern, den Armen, auch den Armen zuwenden können. Um dieses Sterben des Ego geht es eigentlich hier. Geht es in der Meditation, geht es hier im Ashram Jesu. Damit diese selbstlose Liebe Gottes, der nicht Gerechte und nicht Ungerechte kennt, damit die uns erreichen und durch uns hindurchfließen kann.